Es gibt einen großen, eng verbundenen Komplex aus ganz vielen Institutionen mit vielen Querverbindungen zum Militär und den Geheimdiensten. Und dieser Komplex, der legt fest, was als Wahrheit gelten darf und was als Desinformation gelten muss. Die EU-Kommission hat das Europäische Faktenchecker-Netzwerk gegründet. Das ist ein von der EU ausgeschriebenes und finanziertes Projekt. Die Kommission behauptet, es sei unabhängig von ihr, aber es ist völlig abhängig von ihr. Die Universitätsinstitute machen Netzwerkanalysen, wo genau geguckt wird, was gucken die Leute, die bei Stefan Homburg zu Gast sind, wo gehen die noch hin, um zu gucken, wer alles problematisch ist. Der Rechtsstaat, der normale, ist in weiten Bereichen, die hier betroffen sind, durch Propagandakriegsrecht ersetzt. Also bei den Leuten in Hate Aid und Korrektiv und so, das sind überzeugte Kämpfer gegen Rechts. Und Rechts fängt irgendwie jenseits des linken Flügels der CDU an. Rechts ist so schlimm, da ist alles gut und erlaubt, was dagegen geht. Es ist wirklich ziemlich beängstigend.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns im Podcast ist eine hochinteressante Person, Norbert Häring. Er ist langjähriger Journalist, renommierter Journalist des Handelsblattes. Er ist aber nicht nur Journalist, sondern eben auch Autor. Bestsellerautor, ausgezeichneter Bestsellerautor. Sein zweitletztes Buch hieß Endspiel des Kapitalismus. Er ist zudem selbst ernannt, wie er mir eben vorhin gesagt hat, Aktivist für den Erhalt des Bargeldes. Und eben hat er ein Buch geschrieben, das heißt Wahrheitskomplex. Wie NGOs im Staatsauftrag unerwünschte Meinungen bekämpfen. Herr Häring, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Vielleicht gleich erste Frage. Was haben Sie herausgefunden mit Ihrem Buch? Was haben Sie da uns Brennendes zu erzählen? Was ist da die Hauptbotschaft Ihres Buches?
Gut, ich habe natürlich ganz viel rausgefunden, um mal von ganz oben zu kommen. Es gibt einen großen, eng verbundenen Komplex aus ganz vielen Institutionen mit vielen Querverbindungen, wobei eine ganz interessante Querverbindung ist zum Militär und den Geheimdiensten, das eine große Rolle spielt. Und dieser Komplex, der legt fest, für den Staat in Vertretung praktisch, weil der Staat es selbst nicht machen darf, was als Wahrheit gelten darf und was als Desinformation gelten muss und was dann stummgeschaltet, bekämpft, ausgegrenzt wird.
Was wird in Deutschland als Desinformation bekämpft, gelabelt, ja, versucht zu unterdrücken und was geht? Also wo ist da die Trennlinie? Was haben Sie da herausgefunden?
Also eine ganz wichtige Organisation sind Faktenchecker. Das sind die, die oft, also immer unterstützt vom Staat und sehr staatsnah festlegen, was die Wahrheit ist. Und auf den Entscheidungen der Faktenchecker, die sie natürlich nicht selber treffen, setzen dann die anderen Mitglieder des Wahrheitskomplexes auf. Und wenn man sich das anguckt, wenn es nicht einfach nur um einfache Sachen wie gefälschte Bilder oder sowas geht oder gefälschte Videos, sondern um umstrittene Themen, dann sind es sehr oft nicht Fakten, die gecheckt werden, sondern was ich Wahrheiten nenne oder auch Narrative. Sinnstiftende Erzählungen, die man auf diese Fakten aufbauen kann. Und das sind immer mehrere, die möglich sind. Und bei den Faktencheckern bleiben eben nur die staatlich gewünschten Narrative übrig. Und alles, was davon abweicht, ist Desinformation und wird bekämpft.
Welche Wahrheiten erlauben diese Faktenchecker und welche Wahrheiten dulden sie nicht?
Ich habe viele Beispiele. Da war zum Beispiel während der Corona-Zeit die Information, dass das Virus wahrscheinlich aus dem Labor stammt, was die Regierungen ja unter anderem vom Bundesnachrichtendienst auch sehr früh wussten. Trotzdem wurde das jahrelang als Verschwörungstheorie und Desinformation bekämpft. Oder dass Joe Biden senil war, wurde auch als Desinformation gelabelt. Die Videos wurden als Fake dargestellt, bis es gar nicht mehr ging, bis zu dieser denkwürdigen Diskussion, mit Trump, bei der dann ganz schlimm versagt hat und es sich nicht mehr verbergen ließ. Und danach kam dann auch raus, dass alle um ihn herum das schon jahrelang wussten, dass es so war, und trotzdem wurde es als Desinformation bekämpft.
Wer bestimmt in Deutschland, welche Wahrheiten geduldet sind und welche Wahrheiten eben nicht geduldet sind? Also wer gibt diesen Faktencheckern den Auftrag, gewisse Meinungen, Ansichten, Äußerungen zu unterdrücken, zu verbieten? Wer ist da der Auftraggeber?
Da muss man ein bisschen zurückgehen und wie es entstanden ist und welche Rolle das spielt. Und nach meinen Recherchen hat das Ganze, der Aufbau dieses Wahrheitskomplexes und seine Koordination 2014 begonnen, mit den Ereignissen in der Ukraine dort, als es den Umsturz gab und Russland die Krim annektierte. Da ist der Propagandakrieg zwischen NATO und Russland richtig heiß gelaufen. Und da wurde angefangen, diese Institutionen aufzubauen. Und die dienen eben dazu, die Regierungen, die EU, die NATO in diesem Propagandakrieg zu stärken. Und deswegen ist bei allen wichtigen Fragen, wo die Regierungen festgelegt sind, also die Regierung des Militärbündnisses, ist praktisch stark abweichende Meinung zu unterdrücken, weil das nach Ansicht der Militärs, ich zitiere viele Stellen im Buch, die das belegen, die Souveränität des Landes untergräbt, wenn der Regierung nicht mehr geglaubt wird und weil es der Gegenpropaganda, in dem Fall Russlands, in die Hände spielt, wenn es starke Kritik an der Regierung gibt, die dann wiederum die russischen Medien verbreiten können, was sie auch tun. Und dadurch wird dann mit dem Argument, dass das stützt praktisch die ausländische Propaganda, wird auch legitime innere Kritik letztlich diskreditiert und bekämpft.
Und woran machen Sie das fest, dass das 2014 angefangen hat, dass quasi dazumals bei diesem Ukraine-Thema der Urknall dieser staatlichen Meinungskontrolle angefangen hat? Haben Sie da Belege, Zitate? Wissen Sie das aus Insiderkreisen? Wie sind Sie darauf gekommen?
Also die Fäden, an denen ich gezogen habe, die enden praktisch, die führen alle in dieses Jahr zurück. Angefangen hat es zum Beispiel mit dem NATO Stratcom Center of Excellence in Riga, das 2014 gegründet wurde. Stratcom, strategische Kommunikation, ist ein Wort für letztlich militärische Propaganda, ein schöneres Wort. Im gleichen Jahr fand auch der erste Faktenchecker-Gipfel in London statt, organisiert aus den USA, teilweise mit Regierungsgeld aus den USA. Und dort wurde letztlich begonnen, die Faktenchecker, die es damals schon gab, die aber damals noch überwiegend damit beschäftigt waren, Politikeraussagen, Regierungsaussagen zu checken, Wahlversprechen zu checken. Die wurden dann da wurde viel Geld reingepumpt und die wurden dann umgepolt auf das, was sie heute machen, dass sie die Aussagen von Regierungskritikern letztlich checken und wegchecken. Da wurde dann im nächsten Jahr direkt eine Organisation gegründet, die die Faktenchecker lizenziert, sodass nur die Richtigen die in diesem Sinne arbeiten, auch wirklich mitspielen dürfen, dieses Spiel. Erst international in Washington, später hat es dann die EU nachgemacht für Europa, hat also ihr eigenes Faktenchecker-Lizenzierungsnetzwerk gegründet. Also man kann die Reihe praktisch, ich zeichne es nach, wie das Netzwerk aufgebaut wurde, sowohl in den USA, wo es anfing, und dann in Europa verstärkt weiterging. Das hat da seinen Ausgang und baut aufeinander auf. Und die Bezüge zum Militär, die sind eben überall feststellbar.
Was passiert mit so einem, ja, einer Person, die von diesen Faktencheckern ins Visier genommen wird und dann eben weggecheckt wird? Wie passiert das konkret? Was passiert, wenn diese Wahrheitskontrolle negativ ausfällt? Können Sie das mal schildern?
Ja, also begonnen hat es damit, dass die Plattformen genötigt wurden, erst durch Wohlverhaltenskodizes, die angeblich freiwillig waren, inzwischen per Gesetz durch den Digital Services Act der EU, Faktenchecker in Anspruch zu nehmen und deren Urteilen zu folgen. Zwar nicht im Einzelnen, weil die EU ist da vorsichtig, weil sonst wäre das staatliche Zensur. Aber die müssen eben berichten, wie viel sie diesen Faktencheckern folgen. Und wenn sie da nicht auf Quoten von 70%, 80%, 90% kommen, dann kriegen sie eben Schwierigkeiten mit der Kommission, und das wissen sie. Und wenn die Faktenchecker also sagen, der Beitrag ist die Aussage ist falsch, dann wird das gelöscht. Oder, was ganz perfide ist, Shadowbanning betrieben. Das heißt, es wird heimlich in seiner Reichweite eingeschränkt. Das heißt, der den Beitrag erstellt, meint, er verbreitet den ganz normal. Aber es kriegt ihn kaum jemand zu sehen. Und die Nutzer, die denken, sie kriegen alles zu sehen, was zum Beispiel ich poste, weil sie mir folgen. Die sehen das gar nicht und wissen es auch nicht. Und da gibt es die Möglichkeit zu sagen, es ist falsch, aber manchmal ist das auch gar nicht so richtig möglich. Dann nehmen die Faktenchecker auch noch so Urteile wie teilweise falsch. Und das geht fast immer. Da wird dann irgendwas Kleines rangezogen, was gar nicht die Hauptaussage ist, und darauf rumgeritten und dann gesagt, teilweise falsch. Und das hat den gleichen Effekt. Oder steht dann nur fehlender Kontext. Das heißt, es ist irgendwie irreführend, weil irgendwas nicht drinsteht, was wir Faktenchecker auch noch wichtig fänden. Da gibt es nur gar nichts, wo man das nicht hinschreiben könnte, wenn man das will. Und das kann auch dazu führen, dass der Beitrag dann nicht mehr zu sehen ist. Und auf diese Weise wird eben dafür gesorgt, dass sich unbequeme Wahrheiten oder Narrative im Internet nicht mehr verbreiten können.
Wer ist der höchste Faktenchecker? Irgendjemand muss ja am Ende des Tages sagen, diese Meinungen sind gut, Daumen hoch, oder diese Meinungen sind schlecht, Daumen runter. Wo laufen die Fäden zusammen? Sind diese Fäden gesteuert, oder werden diese Fäden gesteuert in Brüssel von Ursula von der Leyen, in Washington von einem Donald Trump, in Berlin ist da Kanzler Merz der oberste Faktenchecker auf dieser Welt? Was wissen Sie darüber?
Donald Trump ganz sicher nicht. Der Wahrheitskomplex wurde ganz stark gegen ihn in Stellung gebracht, weil er damals bei seiner ersten Präsidentschaft oder vorher als zu Russland freundlich galt und da Druck auf ihn ausgeübt werden sollte, dass er das nachher nicht so umsetzen kann, weil entsprechend öffentliche Hysterie geschürt wurde gegen Russland. Also er sicher nicht. Es gibt nicht den einen. Was gemacht wird, ist, das Netzwerk ist sehr eng vernetzt. Die EU-Kommission hat das europäische Faktenchecker-Netzwerk gegründet. Das ist ein von der EU ausgeschriebenes und finanziertes Projekt. Die Kommission behauptet, es sei unabhängig von ihr, aber es ist völlig abhängig von ihr. Die EU-Kommission hat auch die Faktenchecker-Lizenzierungsorganisation ausgeschrieben und finanziert, die dafür sorgt, dass nur die richtigen Faktenchecker das machen dürfen, also nur die staatsnahen, die ihr folgen. Und dann gibt es Plattformen für dieses Netzwerk, in die alle Faktenchecks eingestellt werden und in die letztlich auch Botschaften des Militärs und der Geheimdienste reingegeben werden können. Also ich zitiere im Buch auch die entsprechenden Empfehlungen aus dem Militärbereich, dass die Geheimdienste das Faktenchecker-Netzwerk mit einschlägigen und zielführenden Informationen versorgen sollen, aber dass man es am besten nicht direkt macht, weil einerseits sollen sie es nicht wissen, andererseits sollen sie auch nicht den Eindruck bekommen, wir arbeiten hier für den Geheimdienst, das möchten ja manche nicht und deswegen soll das über solche Organisationen gehen, wie das schon erwähnte NATO-Stratcom-Center oder das EU-Pendant in Riga, das Zentrum für hybride Kriegsführung, das eng mit diesem NATO-Zentrum zusammenarbeitet. Die haben ein sehr ausgedehntes Netzwerk von Kontakten mit Faktencheckern, Uni-Instituten, die mit da drin sind und Behörden, die auch damit vernetzt sind. Und über diese Organisation soll das da reingespeist werden. Das heißt, wenn es irgendwie heißt, oh, da ist ein neues Narrativ im Umlauf, das hilft den Russen, da müssen wir was tun, dann kann das auf solchen Kanälen da reingehen. Und ein großer Faktenchecker, zum Beispiel der von AP, also der ganz großen US-Nachrichtenagentur, die haben Faktenchecker, der macht dann einen großen Faktencheck dazu, wenn es was Internationales ist, der wird dann auf die Plattform gestellt und dann können alle anderen abschreiben davon oder wissen zumindest, was sie als Fakten darstellen sollen. Also so etwa kann man sich das vorstellen.
Und wie ist das Ausmaß? Wie würden Sie das quasi einordnen? Geht das in Richtung totale Überwachung und Zensur, Deep State von A bis Z, oder ist das viel zu überspitzt formuliert oder sogar noch untertrieben? Wie würden Sie das Ausmaß dieses Wahrheitskomplexes, wie würden Sie den einschätzen?
Der Anspruch ist etwa so, wie Sie es beschrieben haben, also die Zielsetzung. Es ist wirklich ziemlich beängstigend, wenn man die Broschüren liest dazu, die ja normalerweise nicht fürs Publikum gedacht sind, sondern für Behördenleute und für die Mitglieder des Wahrheitskomplexes, was da an Algorithmen gebaut wird und so, die in Echtzeit, also live, während ich poste, geht das schon irgendwo hin und wird analysiert, ob da ein Problem dabei ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird entweder direkt automatisch unterdrückt oder es leuchtet eine Lampe bei einem zuständigen Mitglied des Wahrheitskomplexes auf, der sich dessen dann annimmt. Die Universitätsinstitute machen Netzwerkanalysen, wo genau geguckt wird, der Stefan Homburg, der hat diese Leute gucken bei dem, was gucken die Leute, die bei Stefan Homburg zu Gast sind, wo gehen die noch hin, welche Verbindungen gibt es zwischen denen und so werden ganz komplexe Netzwerke analysiert, um zu gucken, wer alles problematisch ist, wer wen vielleicht unterstützt oder in ähnliche Richtung geht, um dann ganz gezielt diese Netzwerke stummschalten zu können oder in ihrer Wirkung zu reduzieren. Das Ausmaß als jemand, der auf einer der Plattformen unterwegs ist, auf X bin ich, mit ziemlich vielen Folgenden Und da kann man schon sehen, dass es sehr starke Ausmaße bereits angenommen hat und dass es eine sehr große Rolle spielt. Also mit bestimmten Schlüsselwörtern, wobei es nicht einfach nur nach Wörtern geht, sondern die Algorithmen gucken auf Kontext, wenn da bestimmte Wörter drin sind, bestimmte Namen und das in einem negativen Kontext ist, dann geht sofort eine Klappe runter und das wird gedrosselt. Also das kann man zum Teil live verfolgen.
Was war ausschlaggebend, dass Sie sich mit diesem Thema so intensiv auseinandergesetzt haben, um sogar ein Buch darüber zu schreiben? Haben Sie da ein persönliches Erlebnis, eine Erfahrung, die das Fass quasi zum Überlaufen gebracht hat? Was war da so ausschlaggebend?
Also ich habe gemerkt, dass da was Großes im Gange ist. Das war gegen Ende 2016. 2016 war der Wahlkampf in den USA, der zur ersten Trump-Präsidentschaft führte mit dieser Russland-Hysterie. Und dann gegen Ende des Jahres, im Dezember, ist ganz viel auf einmal passiert. Da gab es bei uns die Kampagne Kein Geld für Rechts, also ein organisierter Werbeboykott, etwas, was damals begonnen wurde, in Deutschland auch zuerst und was seither systematisch stattfindet. Es gab zwei Feindeslisten, eine auf der Aufschlagseite der Washington Post, mit russischen U-Booten in den US-Medien, angeblichen. Alles, was irgendwie zu regierungskritisch war, wurde auf diese schwarze Liste gesetzt. Und es gab gleichzeitig eine Feindesliste vom Atlantic Council mit europäischen Politikern, die trojanische Pferde des Kreml seien. Der Atlantic Council ist so der politische Arm der NATO, sehr, sehr hochkarätig besetzt. Da waren dann Leute wie Sigmar Gabriel drauf, dessen Stern dann sehr schnell sank. Der war zu kritisch gegenüber den Russland-Sanktionen. Oder Sarah Wagenknecht, in England Nigel Farage, solche Leute. Also wirklich aufs Härteste wurden die da angegriffen, ganz weit unter der Gürtellinie. Eigentlich ein Skandal, das hat meines Wissens außer mir niemand berichtet in den Medien. Aber stattdessen konnte man sehen, dass danach manche große Medien nicht über diese Liste berichtet haben, aber diese Liste benutzt haben, um dann ihrerseits auch wieder gegen diese Politiker zu schießen und sie in den Ruch zu bringen, Russlandfreunde zu sein und trojanische Pferde. Und da habe ich gemerkt, da geht was und seither habe ich das auf meinem Blog Geld und mehr dann näher verfolgt, bis ich dann irgendwann vor einem Jahr gemerkt habe, ich bin auf ganz viele Organisationen gestoßen, wichtige in diesem Komplex, die man nicht kennt. Und wollte die präsentieren und habe gemerkt, da sind so viele Querverbindungen, dass das nicht mehr geht, ohne dass man ein Buch drüber schreibt. Und das ist letztlich das Ergebnis.
Was hat Sie an Ihrer Recherche am meisten schockiert?
Ja, also einerseits das Ausmaß an Kontrolle, das da beabsichtigt ist, und zum anderen, wie sehr das Ganze eine militärische Aktion ist, wie sehr das in den Propagandakrieg mit Russland eingebunden ist, was man erst gar nicht denken würde, dass so Dinge wie Klimadesinformation angebliche und Corona-Desinformation und was es alles gibt, ne, da denkt man zuerst mal nicht dran, dass das so stark militärisch ist. Aber wenn man genau guckt, sind überall die Fäden zum Militär im Hintergrund und zu diesem Propagandakrieg.
Also Sie sagen, das Motiv, das Ziel hinter dieser Übung, hinter diesem Wahrheitskomplex ist eine Art Krieg gegen Russland. Alles richtet sich gegenüber dem bösen Mann in Moskau, gegen Wladimir Putin, gegen Russland.
Ja, und also geistige Kriegsertüchtigung der eigenen Bevölkerung, Das heißt in den NATO-Broschüren Cognitive Warfare. Da wird dann ausgeführt, dass der Geist, dass die Köpfe der Bevölkerung, sowohl der heimischen als auch der feindlichen in Anführungszeichen, ein sechstes Schlachtfeld sind, neben Luft, Wasser, Land und was es alles gibt. Ne? Das ist ein Schlachtfeld für die Militär, unsere Köpfe. Und da wird mit hybrider Kriegsführung, wie es heißt, gekämpft. Und für also diese Kampf gegen Desinformation wird auch regierungsseitig als hybride Kriegsführung bezeichnet, weil eben davon ausgegangen wird, dass das Ausland es nutzt, wenn es Desinformation, also unbequeme Information in Wahrheit gibt. Und für Kriegsführung ist nun mal das Militär zuständig, auch für hybride Kriegsführung.
Und wie würden Sie diese Kriegsführung rein qualitativ beurteilen? Geht dieser Schuss nach hinten los? Ist man da erfolgreich? Wie würden Sie das sehen?
Das ist so ein bisschen auf der Kippe. Also zu den Begründungen, warum das so über diesen Wahrheitskomplex gemacht wurde und nicht regierungsseitig selber. Die Regierungsseite könnte ja auch, die Regierungen könnten ja auch Desinformation entgegentreten, indem sie einfach sagen, das ist falsch. Da haben sie ja ziemlich gute Möglichkeiten, Kanäle dafür, aber das kann man auch nachlesen in den Militärkonferenzen und so im Hintergrund. Da wurde gesagt, die Regierungen haben wenig Vertrauen, das funktioniert nicht, deswegen machen wir besser diesen Wahrheitskomplex. Und das hat natürlich stark dazu geführt, dass dieses Vertrauen, weil es immer extremer wird, was gemacht wird und immer mehr sichtbar, dass dieses Vertrauen noch weiter gesunken ist. Und es führt halt auch dazu, dass es immer rigider wird, dass wenn Kritik nicht mehr zulässig ist, das erinnert ja an die Spätphase der DDR, es wird immer rigider, immer starrer das System. Und wenn so ein System zu starr wird, dann senkt es die Überlebensfähigkeit, weil es einfach nicht mehr reagieren kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir kommen dahin. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass schon in der Zeit, in den 9 Monaten, in denen ich das Buch geschrieben habe, sich der Wind schon ziemlich stark gedreht hat, dass so Organisationen wie Hate Aid und Korrektiv inzwischen schon sehr stark in der Defensive sind und eben nicht mehr die Lichtgestalten der Demokratieförderung, wie es vor 9 Monaten noch für die meisten Leute war.
Also das ist eigentlich die gute Nachricht, dass der Bürger, die Bürgerin dieses ja, scheinbar undurchsichtige Spiel eben mehr durchschauen als den Regierenden und den NGOs lieb ist.
Ja, es wird zunehmend durchsichtig, weil es ja auch diese ganz offenen repressiven Maßnahmen gibt, wie jetzt die Sanktionen gegen verschiedene Publizisten, die EU-Sanktionen, wie Hüseyin Dogru, den deutschen Journalisten in Berlin, oder Jacques Bot, den Militäranalysten aus der Schweiz, der in Brüssel lebt. Die wurden ja mit harten EU-Sanktionen überzogen, ohne dass ihnen irgendein Gesetzesverstoß vorgeworfen würde, nur mit der Begründung, die nützen Russland in ihrem Propagandakrieg und das stört unsere Außenpolitik. Und dafür wurden ihnen fast alle Menschen- und Bürgerrechte entzogen. Sie dürfen nicht mehr arbeiten, sie dürfen nicht mehr reisen, sie dürfen nicht mehr auf ihr Geld und ihr Vermögen zugreifen. Also schlimmer als und open-ended. Es ist völlig unklar, wann das endet. Das geht schon eine Weile und kein Ende absehbar. Also schlimmer als mancher Kinderschänder werden sie behandelt. Und das sehen eben doch viele Leute. Aber und das ist letztlich so die Kulmination dessen, was ich im Buch beschreibe. Da wird besonders deutlich, wie sehr das militärisch ist. Es ist letztlich kein Ausreißer, sondern so ein Gipfel von einem System, das da aufgebaut wurde.
Die EU-Sanktionen gegen Jacques Bot und Konsorten, das ist sozusagen Die oberste Eskalationsstufe dieses Faktencheckertums, das beginnt im Kleinen mit einer Unterdrückung, dann vielleicht mit einer Löschung, bis eben genau zu dieser Sanktionierung, wo man dann fast schon an Leib und Leben bedroht ist, wie Jacques Beau in unserem Interview beispielsweise gesagt hat. Ist das noch ein Rechtsstaat, was hier vor sich geht? Bewegt sich hier die EU, Deutschland, ja, vielleicht generell der Westen noch auf dem Boden der westlichen Werte, die ja so groß gepriesen werden, Freiheit, Demokratie und wie wir es immer hören, oder ist man hier auf einem abtrünnigen Weg hin zu einem Unrechtsstaat? Was sagen Sie da?
Also ich würde sagen, der Rechtsstaat, der normale und entsprechend die Demokratie ist in weiten Bereichen, die hier betroffen sind, durch Propagandakriegsrecht ersetzt. Das ist ja bei den Sanktionen ganz deutlich. Das ist eine Form von Kriegsrecht, in dem Fall Propagandakriegsrecht. Wir sind im Propagandakrieg. Und wer im Krieg mit der zur Gegenseite hält oder dessen beschuldigt wird, der verliert seine Rechte. In der Situation sind wir jetzt und da gibt es dann auch kein Verfahren. Da wird einfach wie im Mittelalter abgeurteilt, das ist eben typisch für Kriegsrecht. Und in weiten Teilen sind wir hier.
Wer ist die gefährlichste Person, die gefährlichste NGO in diesem ganzen Komplex? Auf wen oder was sind Sie da gestoßen?
Also übertriebene Personalisierung ist, glaube ich, nicht so sinnvoll bei sowas, weil das ist ganz klar ein System, wo es nicht auf einzelne Personen ankommt und es geht auch ohne... Jede einzelne Institution ist da entbehrlich, aber es gibt natürlich ein paar besonders wichtige. Unter den Deutschen ist das die Amadeo-Antonio-Stiftung. Aus deren Schoß kommen wichtige Faktenchecker wie Korrektiv und ARD Faktenfinder. Und die waren auch, Deutschland war sowas wie ein Eisbrecher in der EU. Amadeo Antonio Stiftung war da vorne mit dabei und das ist eine sehr, sehr stark vom Staat finanzierte, besonders großzügig finanzierte Organisation. Und die hat auch eine ganz verrückte Definition von Antisemitismus und Hass und Hetze, die auch der Verfassungsschutz übernommen hat, die letztlich ganz offen sagt, alles was, und ich übertreibe nicht mal, obwohl es verrückt klingt, alles was sich als Verschwörungstheorie bezeichnen lässt, ist damit automatisch antisemitisch. Und Verschwörungstheorie ist alles, was davon ausgeht, was die Regierung kritisiert oder die Mächtigen und dabei davon ausgehen, dass die nicht das Beste der Regierten wollen, sondern eigene Ziele verfolgen. Also legitime Kritik ist nur, wenn man mal Korruption von Einzelnen kritisiert oder ansonsten Fehler kritisiert. Aber Kritik, die sagt, die wollen was anderes als das Beste der Regierten, das ist Hass und Hetze. Und das hat auch der Verfassungsschutz übernommen, der argumentiert auch so. Und international ist das Institute for Strategic Dialogue sehr, sehr wichtig als Organisation, die überall ihre Hände im Spiel hat. Die war ursprünglich für Terrorbekämpfung nur zuständig, hat von daher natürlich enge Beziehungen zu den Geheimdiensten, weil das geht ja nicht anders auf dem Feld Terrorismus. Und die wurde dann im Zuge dieses Propagandakriegs auf Desinformationsbekämpfung umgepolt und tut da sehr, sehr viel in Sachen Vernetzung und Lenkung dieses Wahrheitskomplexes.
Was sind das für Menschen, die sich in solchen Organisationen engagieren? Was haben Sie über diese Individuen herausgefunden? Was treibt sie an? Was treibt die um? Wie operieren sie? Was wissen Sie?
Gut, das sind Wahrnehmungen und Spekulationen. Letztlich ist ganz deutlich bei bei sehr vielen der nachgeordneten Organisationen, also bei den Leuten in Hate Aid und Korrektiv und so. Das sind überzeugte Kämpfer gegen rechts und die meinen, rechts ist so rechts und rechts fängt irgendwie jenseits des linken Flügels der CDU an. Rechts ist so schlimm, da ist alles gut und erlaubt, was dagegen geht. Und das gemischt mit bestimmten Anreizen, die gesetzt werden durch das Geld, das da reinfließt, das bestimmt wohl ihr Handeln. Bei den Organisationen, die näher am Militär und Geheimdiensten sind, da ist es eben das, was die machen, die verteidigen die bestehende Ordnung, entweder weil es ihr Geschäft ist oder weil sie die bestehende Ordnung für richtig und wichtig und die beste halten. Ne? Und da gilt eben auch, alles ist erlaubt, was funktioniert.
Das ist schon verrückt, dass das der Staat finanziert. Wissen Sie, wie einfach, dass man in Deutschland jetzt beispielsweise für diesen Kampf gegen rechts an staatliche Fördergelder gelangt? Ist das einfach, sehr einfach, mittelschwer? Wie macht man das in Deutschland? Wie geht das? Wie geht dieser Prozess?
Bisher sehr einfach. Es gibt dieses Programm Demokratie leben. Da scheint so ziemlich alles gefördert zu werden, was gegen rechts geht irgendwie. Es gab kürzlich in Deutschland diesen Skandal. Da waren zwei Aktivisten in einer Schule, das sollte irgendwie auch gegen rechts gehen und gegen Desinformation oder so aufklären, genau weiß ich es nicht mehr. Und die haben dann Schwulenpornos verteilt als Teil dieser Aktion. Da stellte sich dann raus, die waren im Auftrag der Falken unterwegs, dieser sozialistischen Jugendorganisation. Die hat wiederum das Geld dafür von der Amadeo Antonio Stiftung gekriegt. Die ist wiederum aus Demokratie leben wohl oder einem der anderen, der Töpfe hat. Amadeo Antonio Stiftung klagt jetzt gegen diejenigen, die sagen, sie würde hinter diesem Skandal stecken, auf Unterlassung, weil sie wollen sagen, sie sind Opfer. Aber der Fall zeigt ja irgendwie, was passiert, dass der Staat einer Organisation wie dieser Stiftung einfach ganz viel Geld gibt und die kann es dann nach Gutdünken weiter verteilen. Und die, die es kriegen, verteilen es dann auch noch mal weiter, was dazu führt, dass kürzlich gab es eine Anfrage, welche Organisationen denn alle oder wie viele Geld über Demokratieleben bekommen. Und die Regierung hat sich geweigert, das zu beantworten, weil das eine riesige Rechercheaktion wäre, für sie herauszufinden, wer das Geld eigentlich kriegt, was sie da verteilt. Also ich glaube, das beantwortet Ihre Frage, wie schwer es ist, da Geld zu kriegen.
Überrascht Sie das Ausmaß in Deutschland von diesem Wahrheitskomplex? Eben genau, dass solche, ja, ich meine, dass Leute für staatlich finanziert an irgendwelchen Schulen solche Sachen verteilen, das ist ja unglaublich. Hat Sie das überrascht, als Sie darauf gestoßen sind? Haben Sie das antizipiert?
Das Ausmaß ist mir zumindest schon länger bekannt, weil ich mich damit befasse. Das Ausmaß an Koordination und so, das nicht. Also ich würde gerne noch eines erwähnen. Mhm. Es gibt ein Rahmenwerk, das heißt Disarm Framework. Das dient der Koordination des Wahrheitskomplexes, und zwar nicht nur des deutschen und nicht nur des europäischen, sondern transatlantisch. Das ist das vereinbarte Rahmenwerk zwischen USA und EU, um die Bekämpfung von Desinformation zu organisieren. Das dient dazu, alles genau zu klassifizieren, was stattfindet, sowohl bei der sogenannten Verteidigung gegen Desinformation als auch bei dem, was ja eigentlich gar nicht passiert angeblich, nämlich den eigenen Informationsoperationen. Das wird alles genau klassifiziert, sodass die alle sehr genau, sehr leicht miteinander kommunizieren können. Behörden mit Faktencheckern, mit Uni-Instituten und so. Und dieses Disarm-Framework wurde 2018 fürs US-Militär entwickelt. Es gibt jetzt eine deutsche Stiftung, die heißt Alliance for Europe, kennt kaum jemand, aber ist sehr wichtig. Die finanziert und organisiert die Disarm Foundation in den USA, die sich um dieses Rahmenwerk kümmert und bildet die Faktenchecker und Universitätsleute und Behördenleute darin aus, dieses Disarm-Framework zu nutzen. Wahrscheinlich dient es dazu, dass Trump keinen Zugriff hat, dass das irgendwie von Deutschland aus finanziert und gesteuert wird. Aber das zeigt eben das Ausmaß an Koordination und Zusammenarbeit zwischen Behörden, Militär, Faktenchecker, Universitäten. Die sind alle zusammengebunden über solche Dinge und über die Plattformen, die ihnen bereitgestellt werden, wo sie alles finden.
Herr Hering, das klingt ja wie ein riesengroßer Filz. Handelt es sich hier um einen Deep State, um einen tiefen Staat? Oder ist das zu hart, zu überspitzt, zu zielgerichtet formuliert?
Gut, Deep State ist ein umstrittener Begriff. Ich nenne es gern was in den USA dahinter steht, den präsidentschaftsübergreifenden Machtapparat, weil es ist ja klar, dass der Präsident nicht unbedingt der Machthaber ist. Das wird in dem Fall besonders deutlich, weil Trump ja stark gegen den Wahrheitskomplex agitiert, der gegen ihn in Stellung gebracht wurde und da auch schon einige Erfolge erzielt hat, einiges abgestellt hat, wobei er überhaupt nicht besser ist. Er geht nur einfach ganz direkt gegen Andersdenkende vor. Aber gleichzeitig wird in Europa weitergemacht und zwar mit sehr starken Einflüssen aus den USA, eben von diesem präsidentschaftsübergreifenden Machtapparat in Geheimdienst, also so wie Atlantic Council zum Beispiel, wo Leute drin sind wie mehrere Ex-Verteidigungsminister, Ex-Chefs von NSA, CIA, Nationalem Sicherheitsrat. Also ich glaube, da ist sowas wie dieser Machtapparat ganz gut versammelt. Und auf den hat eben Trump keinen Zugriff. Der kann nicht die Leute im Atlantic Council austauschen, weil das eine unabhängige Organisation ist, die von anderen Leuten besetzt wurde. Und so gibt es viele andere Organisationen wie Aspen Institute, Atlantikbrücke, auf die hat er alle keinen Zugriff. Und die sorgen dafür, dass das weitergeht. Also es geht sicher in die Richtung, was da stattfindet, ja.
Und wenn nicht Trump, wer dann? Wer könnte diesem, ja, Wahrheitskomplex ein Ende setzen? Oder zumindest ihn eindämmen. Was wäre da oder wer wäre dazu befähigt und was wäre zu tun?
Die öffentliche Meinung, die jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr Informationen darüber kriegt, die eh schon mitkriegt, dass da was schief läuft und dass Meinungen unterdrückt werden. Das hat ja schon dazu geführt, dass die Familienministerin von der CDU angekündigt hat, bei Demokratie leben die Schere anzusetzen. Ich bin noch nicht ganz sicher, glaube noch nicht so richtig, dass es ernst gemeint ist wirklich. Aber im Mindesten ist die Stimmung und in der CDU-Anhängerschaft so, dass sie zumindest genötigt ist, mal so tun, als ob sie was täte. Vielleicht tut sie auch was, das müssen wir beobachten. Aber da merkt man schon, dass was passieren kann, wenn sich die öffentliche Meinung dreht. Und ich glaube, wenn das schon mal angefangen hat, dann kann das auch leicht passieren, dass das ziemlich schnell sich weiter dreht und dann der Druck kommt, dass dann die eine oder andere Partei abseits auch der AfD dann vielleicht sagt, das muss aufhören und oder eine Regierung, die ja sehr stark unter Druck ist, dann sagt, wir können das nicht mehr weitermachen, wenn wir noch irgendeine Chance haben wollen, nicht zu verschwinden. Die SPD, die muss ja befürchten, zu verschwinden, und das kann dann schon Druck schaffen, wenn die öffentliche Meinung sich dreht.
Inwiefern stecken die Medien in diesem Wahrheitskomplex mit drin? Was wissen Sie über Journalisten, Verbindungen zu NGOs?
Ich fange im Buch den Komplex an mit als Ausgangslage den etablierten Medien, wie das bei denen ist. Da gibt es auch im Hintergrund Dinge, wie die gleichgerichtet werden. Und die sind alle schon sehr etabliert und werden nicht mehr richtig wahrgenommen. Insofern funktionieren traditionell die Mainstream-Medien als Gatekeeper, als Torwächter, die sich darum kümmern, dass nur einigermaßen systemkonformes diskutiert und mitgeteilt werden kann. Und das fehlt im Internet, das fehlt in den sozialen Medien noch. Und erklärtermaßen will dieser Komplex das herstellen. Und das sieht man eben sehr stark, weil hier etwas, was noch relativ frei war, im Gegensatz zu den Mainstream-Medien, wo es die Torwächter gab, etwas eingeengt werden muss, was bisher noch frei ist. Und das ist eben sehr stark sichtbar und führt deswegen dazu, dass auch die Öffentlichkeit das wahrnimmt, anders als im Mainstream. Aber im Mainstream ist es praktisch schon so. Und wenn man guckt, wie der Mainstream zum Beispiel mit den Sanktionen gegen Gbagbo oder Hüseyin Dogru und andere umgegangen ist, ne? Also praktisch gar nicht, obwohl es ja ein Riesending ist, die deutschen Zeitungen, die haben da mal angefangen, drüber zu schreiben, als Trump die Chefinnen von Hate Aid sanktioniert hat. Das war dann ein Skandal und schlimm. Ist auch nicht richtig, aber natürlich völlig harmlos gegenüber den EU-Sanktionen gegen Individuen. Und da wurde dann im Nachgang dann auch mal über die EU-Sanktionen berichtet, aber soweit ich gelesen habe, betont, ohne irgendwie Stellung zu beziehen, nur so nach dem Motto Fragen und Antworten, was gibt es über die EU-Sanktionen zu wissen, aber man hat sich nicht getraut, da Stellung zu beziehen, weil das eben so systemkritisch ist, diese Sanktion, zeigt das für mich ganz gut, wie systemtreu der Mainstream da eben ist, dass er sich nicht traut, da gegen die Mächtigen Stellung zu beziehen.
Also quasi die Journalisten auf Linie der NGOs, oder geht es sogar noch weiter, Journalisten verfließen sozusagen fast schon mit den NGOs?
Würde ich jetzt nicht sagen. Die NGOs sind ja hier nicht der Machtfaktor, die sind ja ausführende Organe, so wie teilweise eben auch die etablierten Medien. Also die sind eben verbandelt mit den Mächtigen eher als mit den NGOs.
Also Sie sagen, die Strippenzieher, die Verursacher sozusagen von diesem ganzen Filz, dass die sitzen in Berlin, das sind die Politiker, das ist die Politelite, das sind die Personen rund um Friedrich Merz.
Brüssel vor allem.
Brüssel
vor allem. Also Deutschland war wichtig als Eisbrecher unter Heiko Maas, dem Liebling des Atlantic Council. Also Brüssel und USA letztlich sind die entscheidenden Zentren, was den Wahrheitskomplex angeht. Brüssel als Sitz der EU und der NATO und USA als Führungsmacht der NATO.
Und die Regierung in Berlin als ausführende Gewalt von Brüssel und Washington.
Ja, das und natürlich in Eigeninteresse, weil es geht ja jeweils darum, regierungskritische Narrative wegzuchecken und zu unterdrücken. Und das haben natürlich die meisten Regierungen ganz gern und unterstützen das.
Also eigentlich, das ist ein, es geht um Interessen am Ende des Tages.
Ja, das ist ja klar. Das ist, wenn das gegen die Regierungsinteressen wäre, dann wäre es schwieriger, diesen Komplex so aufrechtzuerhalten.
Ja, ist sehr interessant, weil vor der Amtszeit von Friedrich Merz, also ich kann mich erinnern, ich glaube, das war im Frühjahr 2025, da waren diese, glaube ich, 551 Fragen irgendwie rund um NGOs in Deutschland, waren ja noch ein ja, mehr oder weniger großes Thema, initiiert von der Union. Von dem hörte man in der, ja, im Nachgang dann eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel. Was ist daraus passiert? Was ist daraus entstanden?
Ja, das ist dieses Bemerkenswerte, was eben den Umschwung deutlich macht, ne? Ich gehe davon aus, Merz und Co. waren eben nicht in der Regierung und haben von daher nur mitgekriegt, dieser NGO-Komplex, der geht in weiten Teilen auch gegen uns, ne? Hate Aid und andere haben ja auch gegen, ich weiß nicht, ob Hate Aid jetzt konkret, aber Kompakt, die hinter Hate Aid stehen, und andere, die haben ja auch gegen die CDU auf die Straße gebracht, die Leute, ne? Und da haben die erst einmal gesagt, das geht ja nicht, ne? Die fördern wir nicht mehr, wenn die gegen uns sind. Und dann war er in der Regierung und dann hat er eben mitgekriegt, einiges von dem, was ich in dem Buch beschreibe, eben die Fäden zur NATO und zu den Geheimdiensten und dass man das nicht so einfach abstellen kann, sondern dass da mehr dahinter ist. Und dann wurde das einfach ganz schnell vergessen und man hat sich mit einer sehr schmallippigen, nichtssagenden Antwort zufrieden gegeben. Und dann hat es ein knappes Jahr gedauert, oder ein Jahr, und dann kam eben doch diese Ankündigung, dass man jetzt ein bisschen kürzen würde, nachdem er vorher eben bei Regierungsantritt alles übernommen hat an Förderung, alles weitergeführt und sogar gesagt, wir setzen hier und da noch eins drauf. Dann ist hat die gequälte Seele der CDUler doch so aufgeschrien, dass man dann doch was machen musste langsam. Also das nehme ich als Beleg für diesen Wechsel in der öffentlichen Stimmung.
Was halten Sie generell von Kanzler Friedrich Merz, der jetzt ja fast genau ein Jahr im Amt ist? Wie beurteilen Sie den Kanzler?
Setze da kein eigenes Urteil dazu, weil ich bin ja selber parteipolitisch engagiert beim BSW, will das aber hier nicht vermischen, aber viel besser als das der allgemeinen Bevölkerung, die irgendwie, glaube ich, 15% Zustimmung noch zu der Regierung hat. Besser ist meine Einschätzung natürlich auch nicht.
Was sehen Sie als aktuell größtes Problem Deutschlands?
Ja, die Unterwürfigkeit gegenüber fremden Interessen, in dem Fall Interessen dieses präsidentschaftsübergreifenden Machtapparats in den USA, was uns dazu nötigt, also die Regierung dazu bringt, ständig gegen die deutschen Interessen zu handeln, durch unnötig hohe Energiepreise, die Industrie abzuwürgen, in diese Konfrontation mit Russland und zunehmend auch China zu gehen, was gänzlich gegen unsere Interessen ist. Diese Dinge, die alle in der Nachbarschaft dieser Kontrolle des Wahrheitskomplexes von dort sind natürlich ein Riesenproblem für uns, weil es sehr stark abwärts geht inzwischen und das letztlich daher kommt, wir Unsummen in die Ukraine transferieren für die Verlängerung eines Kriegs, der nur dazu dient, Russland beschäftigt zu halten und zu schwächen. Ohne dass irgendwas Positives rauskommen kann. Und dann wird gleichzeitig bei uns verfällt die Infrastruktur und wird überall gekürzt, polarisiert, polarisiert ist die Bevölkerung, weil kein Geld mehr da ist und überall gekürzt wird. Das finde ich das Schlimmste dran, ja, dass es nicht mehr, dass nicht mehr nach deutschen Interessen regiert wird.
Sie als Wirtschaftsjournalist müssten ja besonders besorgt sein. Ich meine, die Zahlen, also was wir zumindest in der Schweiz mitkriegen, mit diesen ganzen Massenentlassungen, mit diesen Konkursen, mit den Preisen, die Sie jetzt angesprochen haben, wie ist es Ihnen zumute oder wie ist Ihre Gefühlslage, wenn Sie an die deutsche Wirtschaft denken, dem eigentlichen Wirtschaftsmotor Europas?
Ja, bei diesen Dingen, es ist ja noch nicht so richtig so, dass es ständig Massenentlassungen gibt, die man so nennen könnte. Aber sowas dauert natürlich. Und wenn man sieht, wie die Bahn runtergewirtschaftet wurde und es überhaupt nicht mehr geschafft wird, die irgendwie wieder vernünftig in die Gänge zu kriegen, das ist für mich ein Symbol, dass ein Land, das seine Bahn nicht organisieren kann, kann auch seine Wirtschaft nicht vernünftig organisieren. Und man sieht das eben an allen möglichen Stellen. Und von daher, das Schlimmste kommt wahrscheinlich noch. Das wirkt ja langsam durch, die hohen Energiepreise. Das dauert ja alles, bis es wirkt. Da gehen dann Unternehmen irgendwo anders hin, wo die Energie billiger ist, und es dauert eben, bis sie das tun, und es gründen sich vielleicht auch schon keine neuen mehr oder es kommen keine mehr, weil sie eben gleich woanders sich gründen, und das wird man immer mehr merken, ja. Also ich bin da schon sehr besorgt, aber ich glaube, da braucht man auch keine große wirtschaftsjournalistische Kenntnis. Das ist so Allgemeinwissen inzwischen. Das ist ja der Hauptgrund, warum die Zustimmung zur Regierung so gering ist inzwischen.
Aber wenn wir aber schon die Wirtschaftskompetenz hier in der Sendung haben, was müsste die Bundesregierung jetzt sofort tun, damit Deutschland wieder auf die richtige Spur kommt, damit es wieder aufwärts geht? Was wäre da angezeigt in der aktuellen Lage?
Entspannungspolitik, sich darum kümmern, dass man nicht mehr Dutzende Milliarden ständig ins Militär stecken muss, sondern das Geld vernünftig einsetzen kann und gleichzeitig seine Energieversorgung wieder verbilligen und verbessern.
Gibt es eigentlich auch gute Nachrichten aus Deutschland? Gibt es Dinge, die gut laufen, die vielleicht niemand auf dem Schirm hat, die vielleicht nur Sie als hervorragend, als brillanter Rechercheur auf dem Schirm haben? Gibt es gute Nachrichten aus Deutschland, Herr Ehring?
Also ich bin sehr beschäftigt mit dem Wahrheitskomplex zurzeit, sodass ich meinen Fokus natürlich dahin richtet und ich da im Moment vielleicht nicht der Richtige bin zu fragen. Abgesehen davon, dass ich eben diese doch ziemlich deutliche Wende in der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung doch als sehr hoffnungsfrohes Zeichen sehe, dass sich was tut. Und ich denke da an vergangene Zeiten. Da gab es ja auch die McCarthy-Ära in den USA zum Beispiel, die so ähnlich war wie jetzt, damals gegen Kommunisten. War ja ganz ähnlich, ganz rabiat wurde da unterdrückt. Ganz dunkle Zeit und danach kam die 68er Revolution, was ganz anderes, was sehr viel verändert hat. Also man darf da nicht in die Falle gehen, dass alles, was solche gesellschaftlichen Dinge angeht, alles immer schlimmer wird und alles immer so weitergeht, wie es schon war. Da gibt es Wenden. Und ja, sehr hoffnungsfroh war eine Ausschreibung des US-Militärs, also der Forschungseinrichtung DARPA von letztem oder vorletztem Jahr, wo sie sich darüber beklagt, dass trotz dieser ganzen Digitalisierung und KI und all der Instrumente, die man hat und all der Internetüberwachung, es immer noch nicht gelungen ist, das, was die Bevölkerungen tun, wahrscheinlich alle Bevölkerungen, wenn es aus den USA kommt, sicher vorherzusagen, sondern dass die Bevölkerungen so komplex sind, dass sie dann doch irgendwas machen, was man nicht vorhergesehen hat. Zum Beispiel Trump nochmal wählen oder sowas. Ne? Das setze ich jetzt dazu. Und die Ausschreibung ist eben, da werden Unternehmen gebeten, Vorschläge zu machen, wie man das hinkriegen kann, dass man die Bevölkerung doch vorhersagen, sprich kontrollieren kann. Also es geht immer noch nicht und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das hat mir sehr gefallen, diese Ausschreibung.
Was wäre vielleicht, also was, Sie haben sich ja jetzt intensiv mit diesem Kampf gegen Meinungen oder diesem, ja, versuchten Kampf gegen Meinungen, der ja eben nicht immer gelingt oder nicht ganz gelingt, zum Glück, haben sich da intensiv damit beschäftigt. Die Stimmung ist aufgeheizt, so zumindest die Wahrnehmung, die wir haben in der Schweiz, wenn wir auf Deutschland blicken. Brandmauer, Stichwort, man brüllt sich an, statt miteinander zu reden. Alles richtet sich gegen den bösen Mann in Moskau, gegen Russland. Was wäre aus Ihrer Sicht angezeigt, damit sich die Gemütslage wieder ein bisschen beruhigt, damit sich die Gemüter, die erhitzten Gemüter, wieder etwas abkühlen, beruhigen, runtertemperieren? Was wäre da Ihr Ratschlag in der aktuellen Situation?
Ja, zu dem Kapitel »Was kann man tun?« in meinem Buch gehört, dass man sich dieser Strategie, dieser uralten Strategie der mächtigen Teile und Herrsche entzieht und das einfach nicht mitmacht, den Feindbildaufbau, dass jeder bei sich selber, das kann dann auch wirklich jeder machen, sich danach prüft, ob er unbewusst oder bewusst diesen Feindbildaufbau hat und seine Mitmenschen, politische Gegner eben nicht als Gegenüber, mit dem er diskutiert, betrachtet, sondern als Feind, der zu bekämpfen ist. Das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Wenn das passiert, das muss eben den Leuten klar werden, dass das eine Strategie von oben ist, sie gegeneinander aufzuhetzen. Und ein bisschen näher bei mir, ich fände es ganz super, wenn die Medien und Publizisten, die Alternativen, die ja in unterschiedlichem Grad alle Zielscheiben dieses Wahrheitskomplexes sind, wenn die das vorexerzieren und von links bis rechts, wobei links und rechts ja gar nicht mehr so richtig funktioniert, aber nehmen wir das mal, ne? Von links bis rechts für die Meinungsfreiheit eintreten, die Linken für die Meinungsfreiheit der Rechten und umgekehrt. Wenn das sich durchsetzt, dann ist der Wahrheitskomplex auch bald am Ende. Da gab es ja das Bündnis Redefreiheit oder gibt's, was auch einen starken Schweizer Ast hat, glaube ich. Ne? Die machen das ja und da waren auch Leute von links und rechts mit dabei. Nicht genug von links leider. Das müsste sich noch ein bisschen verbessern, aber das wären wichtige Schritte in die richtige Richtung.
Also weniger Feindbilder, mehr Skepsis gegenüber den herrschenden Eliten, den Mächtigen und mehr Meinungsfreiheit, dann kommt's gut.
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Herr Herring, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Es war toll, dass ich über dieses wichtige Thema reden konnte hier.
Danke.